Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR1 Leute mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten, Oliver Berben. Er ist mir aus seinem Homeoffice in München zugeschaltet und das nicht ohne Grund, denn heute Abend gibt's in der ARD und in allen dritten Programmen ein ganz besonderes und bislang noch nie dagewesenes Filmereignis, das er als Produzent verantwortet. Herzlich willkommen, Oliver Berben.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Berben, heute um 20.15 Uhr ist es soweit. Die Verfilmung von Ferdinand von Schirachs Buch Feinde wird laufen. Ein spannender Kriminalfall, in dem es um eine Kindesentführung geht. Das Besondere, sie wird in allen Sendern der ARD gleichzeitig laufen, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Im ersten Programm erst aus der des Ermittlers, in den dritten Programmen aus der des Anwalts und dann wird das Ganze nochmal andersrum gezeigt. Wo werden Sie das Ganze heute Abend sehen?
Ich denke, dass ich so hin und her switchen werde und zwar zwischen den dritten Programmen der ARD und auch der Mediathek. Da wird es nämlich in einer eigenen Fassung ebenfalls auch noch ausgewertet.
Also Sie sind dann quasi überall unterwegs. Aber Sie haben die Verfilmung ja auch schon gesehen. Davon gehe ich jetzt stark aus im Vorfeld.
Wäre gut, ja.
Ich kann mir vorstellen, Sie achten, wenn Sie einen Film sehen, den Sie selbst produziert haben, auf ganz andere Dinge, als wir das als Zuschauer tun. Auf was zum Beispiel?
Also sagen wir mal so, es ist ein Prozess im Verlauf der Arbeit und in dem gesamten Zeitraum der Herstellung ist es schon so, dass ich natürlich auf die einzelnen Gewerke sehr stark achte. Das ist ja ein Prozess von der Erstellung des Drehbuchs über den physischen Dreh selber und dann der große Bereich der Postproduktion. Das ist der Bereich, in dem der Film, das Material, was gedreht wurde, dann fertiggestellt wird, zum Film geschnitten, vertont, visuelle Effekte eingesetzt, die Farben richtig gemacht werden. Also in diesem Zeitraum ist es sehr technisch. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung allerdings, so sehr ich mir das wünsche, da immer sehr professionell zu sein, so sehr scheitere ich da jedes Mal dran. Ich schaffe das immer so 5 Minuten, wo ich mich dann ärgere über Sachen, die nicht ganz so geworden sind, die ich hätte noch besser machen können. Und nach 5 Minuten habe ich dann leider die Distanz verloren und fall dann selber wie der Zuschauer so ein bisschen rein. Ich probiere mich immer wieder rauszuholen. Ich bin aber andererseits ganz dankbar, dass es so ist und dass ich nicht immer nur rein professionell drauf schaue.
Ja, das ist doch, finde ich, eine seltene Gabe.
Also ich glaube, das ist eher Nachlässigkeit als eine Gabe. Aber es passiert einfach. Ich kann es nicht verändern. Ich habe es schon oft probiert.
Wir werden jetzt gleich noch weiter über dieses ganz besondere Filmprojekt Feinde sprechen. Wir wollen aber auch in der Sendung Leute ein bisschen über denjenigen mehr erfahren, der hinter dem Namen Oliver Berben steckt. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge für Sie vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ich werde es versuchen.
Das Tolle an meinem Beruf ist,
dass ich die Möglichkeit habe, Träume, die ich habe, zu realisieren.
Was mich manchmal an meinem Beruf nervt,
dass ich es nicht schaffe, alle Träume zu realisieren.
Der Sohn von Iris Berben zu sein.
Ist lustig.
Wenn ich 3 Eigenschaften nennen sollte, die mich in erster Linie charakterisieren, wären es die folgenden.
Ich würde dazu raten, die Menschen zu fragen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich es nicht so richtig gut einschätzen kann, was meine positiven Eigenschaften sind. Die negativen kenne ich besser.
Oh, dann sagen Sie die.
Ungeduld.
Also Sie haben eine negative Eigenschaft.
Ja, okay. Aber die wirkt sich dreifach aus.
Wenn ich einen Tag lang unentdeckt in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich mal gerne.
Ich glaube, ich wäre sehr gerne niemand anders als der ich bin.
Wenn man mir anbieten würde, 1 Jahr lang auf der internationalen Raumstation ISS zu verbringen,
würde ich nicht zögern.
Ich habe das deshalb gefragt, weil Sie ja mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben. Also es würde Sie immer noch reizen, so eine Erfahrung zu machen.
Ich würde keine 2 Sekunden nachdenken, glaube ich. Ja, es würde mich sehr reizen.
Wenn ich meinem Sohn einen guten Rat mit auf seinen Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Versuch grundsätzlich immer offen und ohne irgendwelche Urteile durchs Leben zu gehen.
Mein Vorsatz fürs neue Jahr lautet:
Ich habe leider nie Vorsätze. Ich weiß, das ist ganz furchtbar. Ich finde es auch immer ganz schlimm zu sagen, am Ende eines Jahres oder zum Beginn des neuen Jahres, also jetzt nehme ich mir den Vorsatz, das zu machen und zu tun. Ich versuche, die Vorsätze, die ich habe, immer gleich umzusetzen. Gelingt nicht immer, um es gleich zu sagen, aber ich mache die niemals an einem Datum fest.
Das neue Jahr beginnt für Sie auf jeden Fall mit einer spannenden Premiere, dem Film Feinde, der heute Abend in der ARD und den dritten Programmen gezeigt wird. Dieselbe Entführungsgeschichte aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Die Geschichte ist ja schon sehr dicht dran am Entführungsfall Jakob Metzler. Ich glaube, jeder von uns erinnert sich dran, der Frankfurter Bankierssohn, der mit 11 Jahren entführt und ermordet wurde. Es kam damals zu einem aufsehenerregenden Prozess, auch gegen den Frankfurter Polizeipräsidenten Daschner, dem vorgeworfen wurde, er habe dem Entführer, der inzwischen ein Geständnis abgelegt hatte, mit Folter gedroht, damit der den Aufenthaltsort des Kindes verrät. Damals dachte Daschner noch, Jakob würde leben. Wie unterscheidet sich Ihr Fall, den Sie heute Abend zeigen, von dem Jakob Metzlers?
Nun, zuerst mal ist es völlig richtig, dass das eine Anlehnung an diesen Fall gefunden hat oder findet. Er entscheidet sich im Wesentlichen natürlich, wir haben es vorhin kurz angesprochen, in der Perspektive. Vor allem natürlich, dass Sie die beiden Formen in Deutschland der Exekutive und Legislative mit begleiten können. Auf der einen Seite durch den Polizisten, auf der anderen Seite durch den Rechtsanwalt. Also am besten kann man es damit erklären, dass das ganze Bild für den Zuschauer dann entsteht, wenn er sich die Zeit und Muße nimmt, beide Perspektiven anzugucken. Es ist ja oft so, dass sich das Gefühl von Gerechtigkeit und das Recht selber, dass das einhergeht. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, in denen es sich unterscheidet und in denen es eine große, wirklich große Spaltung gibt zwischen dem Gerechtigkeitsgefühl, was man empfindet, und dem, was durch Recht gesprochen wurde. Und die Produktionen insgesamt von Feinde, also beide Filme zusammen, widmen sich eigentlich komplett diesem Thema. Genau sich diese Schwierigkeit, auf der anderen Seite auch diese Notwendigkeit vor Augen zu führen, dass wir nur dann, wenn wir das trennen, so schlimm es auch sein mag und so emotional unverständlich es an vielen Punkten auch sein mag, als Gesellschaft aber nur funktionieren können, wenn man sich oder wenn wir uns diese Regeln auferlegen.
Geht es nicht auch um die Grundfrage, ist Folter oder eine Folterandrohung beim Verhör erlaubt, wenn man das Leben eines Kindes retten will oder nicht?
Ich würde das verneinen. Nein, darum geht es nicht. Es kann nicht ernsthaft in Frage stellen, ob wir Folter anwenden dürfen. Deswegen sehe ich das nicht als Teil dieser Geschichte. Es ist Teil der Geschichte, der inhaltlichen Geschichte. Aber die Frage, wie Sie es gerade sagen, stellt sich wirklich die Frage, ob man das tun darf, die hat sich zumindest für uns als Macher niemals gestellt. Es kann keine Frage sein, über die man abstimmt oder über die Uneinigkeit herrscht.
Na, das hat er damals in dem Entführungsfall Metzler, da wurde natürlich heftig darüber diskutiert, genau über diese Frage, darf man das oder darf man das nicht? Weil der Ermittler hat es ja nicht gemacht, weil er böse ist, sondern weil er ein Leben retten wollte.
Völlig richtig. Ich sage auch nicht, dass man diese Diskussion nicht führen soll. Sie hat mich nur gefragt, worum es im Primären bei dem Projekt als Ganzes geht. Und ich kann Ihnen das jetzt nur aus Seiten der Macher versuchen zu erklären, dass die Frage, ob man Folter benutzen darf oder nicht, hier nicht im Vordergrund steht. Sehr wohl aber um die Komplexität und Schwierigkeit des Unterschiedes zwischen Recht und Gerechtigkeit darzulegen, natürlich genau so ein Fall genommen wurde. Das heißt, es ist bewusst ausgewählt, aber das Projekt als Ganzes beschäftigt sich nicht primär mit dieser Frage.
Können Sie sich denn vorstellen, dass jemand, bevor er die beiden Filme sieht, ganz klar ja eine Vorstellung hat, was richtig und was falsch ist, was Recht und Gerechtigkeit ist, und dann nach dem Anschauen beider Filme mit den verschiedenen Perspektiven tatsächlich seine Meinung wechselt?
Also ich kann mir zumindest, oder ich bin mir sehr sicher, dass jeder Mensch eine eigene Meinung von dem hat, was er für gerecht hält. Das geht ja unmittelbar mit der Moral einher, die wir uns selber geben oder die uns durch die Gesellschaft auferlegt ist. Also da bin ich 100% der Meinung. Jeder hat sicherlich einen klaren, vielleicht auch nicht immer ganz so klaren, aber doch relativ klaren, eine relativ klare Vorstellung davon, was er für gerecht halten würde, auch wenn er in diesen Film reingeht. Die Leistung, die dieses Projekt erbringen könnte, wäre, dass er hinterfragt, dass am Ende des Tages zwar das moralische und Gerechtigkeitsempfinden dabei bleibt, dass aber klar wird, dass eine Gesellschaft in der Form nicht nur auf Moral und Gerechtigkeit alleine aufgebaut werden kann, sondern dass es eben nur funktioniert, wenn gewisse Regeln eingesetzt werden, weil in dem Augenblick der Einzelfallbetrachtung, wie es jetzt hier der Fall ist, es klar sein mag, aber in dem Augenblick, wo sie versuchen müssen, als Gesellschaft, als Staat so etwas zu generalisieren, es überzustülpen für ein Gesetz und für eine fortwährende Gültigkeit, ist das eben nicht möglich.
Würden Sie sagen, wenn Menschen das erkennen, dann ist das Filmprojekt für mich gelungen?
Nein, ich habe da kein Ziel, dass ich sage, das ist dann und dann gelungen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es dazu führt, dass die Menschen diskutieren und dass sie auch gerne kontrovers diskutieren und sich Fragen stellen und vielleicht darüber nachdenken, mit welchem inneren Gefühl sie in Zukunft an Informationen, an Neuigkeiten oder auch an eigene Probleme herangehen. Es geht nicht so sehr darum, den Menschen zu sagen, ihr müsst jetzt was anderes denken. Es geht vielmehr darum zu sagen, macht euch Gedanken darüber und seht, in welcher Art Land wir leben und in welcher Art der Gesellschaft wir in Zukunft zusammen sein wollen.
Haben Sie eigentlich vor, den Film auch in anderen europäischen Ländern zu zeigen?
Ja, das haben wir vor. Das haben wir vor. Ich glaube auch, dass es thematisch gut funktionieren wird, weil das Beispiel, das hier genommen ist als Kriminalfall, also als Entführungsfall mit Todesfolge, wie es heißt, ist etwas, was erstmal vom Ort völlig unabhängig ist. Das könnte oder kann überall passieren. Und die Situation der Fragestellung durch Polizei und Gerichte ist ebenfalls so. Also zumindest in den westlichen Demokratien, über die wir sprechen, wird sich diese Frage sehr häufig und immer wieder stellen. Insofern sind wir davon überzeugt, dass das auch in anderen Ländern funktionieren wird.
Glauben Sie denn trotzdem, dass es in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern vielleicht ja eine andere Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit gibt, als die, die Sie da in dem Film zeigen?
So ungern ich das sage, aber mit Sicherheit gibt es die ja auch in anderen europäischen Ländern. Wenn Sie sich Europa anschauen und allein vergleichen mit der Situation, in der wir uns gerade durch die Pandemie befinden, sehen Sie ja, wie unterschiedlich Europa als Ganzes dann doch auftritt und wie unterschiedlich auch die einzelnen Regierungssysteme oder die Machtinhaber der einzelnen Systeme agieren. Warum soll das dann nicht auch im Bereich des Rechtssystems nicht auch so sein? Also insofern, leider Gottes, wird es so sein, dass auch das Verständnis davon in einzelnen Ländern anders sein wird. Ich hoffe trotzdem, dass durch den Zusammenhalt der Europäischen Union als Ganzes innerhalb Europas trotzdem klare Gradmessungen für gewisse Grundgesetze gelten. Aber ganz sicher sein kann man sich dem leider nie. Umso wichtiger finde ich es, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt und man auch versucht, Wege zu finden, dass das normale Publikum, was sich nicht tagtäglich mit der Situation beschäftigt, dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen, auch im unterhaltenden Sinne, darüber zu streiten, zu sprechen und Meinungen auszutauschen.
Es gibt auf jeden Fall eine richtig gute Voraussetzung dafür, dass viele Menschen die beiden Filme heute Abend sehen werden. Sie sind hochkarätig besetzt. Klaus-Maria Brandauer spielt den Anwalt, Piane Mädel den Kripo-Beamten. Wer hat die Schauspieler ausgesucht, Sie oder der Regisseur?
Sowas entsteht Gott sei Dank immer in der Gemeinschaftsarbeit. Der Nils Wilbrand, der bei beiden Filmen Regie geführt hat, hat zusammen mit dem Jan Ehlert, Produzenten des Films, mit dem ich diese Produktion gemeinsam gemacht habe, das Drehbuch auch dazu geschrieben, zusammen mit Ferdinand von Schirach auch. Und im zweiten Schritt, also nach der Erstellung der Drehbücher und teilweise auch schon während der Erstellung der Drehbücher, stellt man sich natürlich dann auch vor, wer könnte das sein? Und natürlich ging es auch hier darum, eine sehr unterschiedliche Art und Weise von Besetzung gegenüberzustellen. Nicht nur thematisch, sondern eben dann auch im Sinne der Besetzung. Piane Mädel war von Anfang an für den Polizisten eine Wunschvorstellung. Das hat viel damit zu tun, dass ich es wichtig fand, hier auch eine gewisse Sympathie direkt zu entwickeln, weil immerhin der Polizist ja Wege geht, die zumindest fragwürdig sind. Und umso mehr hier auch eine Sympathie und nicht nur eine kühle Polizeiarbeit für den Zuschauer herübergebracht wird, umso mehr versucht man sich auch in die Figur von Herrn Nadler, gespielt durch Piane Mädel, hineinzuversetzen. Auf der anderen Seite haben wir den Verteidiger Konrad Biegler, Klaus-Maria Brandauer. Ja, das war der Wunsch der allererste, der da stand zu sagen, kriegen wir Klaus-Maria Brandauer ins Fernsehen? Schaffen wir das, einen Schauspieler von absolutem Weltformat dazu zu bekommen, bei so einem Projekt dabei zu sein? Ich habe mir das sehr viel schwieriger vorgestellt, als es am Ende war. Es war wirklich so, dass er durch Nils Wilbrandt, durch den Regisseur angesprochen wurde, das gelesen hat und sofort zugesagt hat. Das war noch nicht mal, ich habe mich da auf viele Gespräche und alles eingestellt. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir waren dann kurz vorm Drehbeginn gemeinsam mal, da konnte man sich noch zum Essen verabreden, haben wir uns getroffen. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie das dazu kam, was ihn dazu gebracht hat, so schnell zuzusagen. Und es war, witzigerweise hatte es sehr viel damit zu tun, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Also wie schafft man es, komplexe Themen, die wichtig sind in einer Gesellschaft, in der wir leben, dem Zuschauer auf eine sehr unterhaltsame Weise beizubringen, ohne das immer mit dem Zeigefinger zu unterstützen. Und das war auch das, was Klaus-Maria Brandauer so aufgefallen ist dabei.
Ich glaube jetzt, die meisten haben eine ganz klare Vorstellung, was Schauspieler wie Brandauer oder Mädel machen, auch eine klare Vorstellung, was ein Regisseur macht. Können Sie vielleicht mal erklären, was ein Produzent alles macht, außer dass er Stoffe sucht und dann das Geld dafür beschafft, dass sie verfilmt werden können?
Das ist ein leichter Irrglaube, dass das immer mit Geld zu tun hat. Das Geld kommt dann schon von selber, wenn ein Stoff gut ist. Wie bei übrigens anderen Branchen genauso. Wenn sie was Gutes herstellen, ist die Finanzierung dessen nicht der erste und wichtigste Schritt. Das wird immer ein bisschen missverstanden. Die Aufgabe des Produzenten ist zunächst mal eine kreative. Es geht hauptsächlich darum, die Stoffe nicht nur zu finden, sondern sie auch zu entwickeln. Es ist ja so, dass diese Stoffe nicht fertig auf dem Tisch liegen, sondern es ist meistens eine Idee. Und dann müssen Sie anfangen, diese Idee zu einem Projekt werden zu lassen.
Wie kommen Sie denn auf die Ideen? Also lesen Sie Bücher und denken, oh, das könnte verfilmt werden? Oder wie kommen Sie auf Ihre Ideen?
Tja, das geht auf die Eingangsfrage wieder zurück. Wenn Sie so Träume haben und dann denken Sie sich, ah, das könnte ein Traum sein, den vielleicht die Menschen interessiert. Können Sie das umsetzen? Nein, Spaß beiseite. Es gibt völlig verschiedene Formen, wie Sie auf Ideen kommen. Das ist ja das Schöne daran. Das kann in der Tat eine sehr persönliche Sache sein. Es kann ein Zeitungsartikel sein. Es kann ein Gespräch mit Menschen, mit einem Freund oder mit Familien oder mit auch ganz Fremden sein. Das kann aber auch ein Roman sein oder ein journalistisches Stück aus einer Zeitung. Es gibt keine Regeln dafür. Und das ist ja das Schöne an der Geschichte. In dem Fall, vielleicht als kurze Anekdote, bestand als Grundidee ein Dialog zwischen einem Anwalt und einem Polizisten vor Gericht. Das war nämlich ein Stück Text, was Ferdinand von Schirach geschrieben hatte, während dieser Verhandlung, die jetzt auch in beiden Filmen zu sehen war. Und nichts anderes drumherum. Es gab diesen, ich glaube, das waren 10 Seiten, Dialog dieser beiden Menschen. Und der war so intensiv und so spannend, dass aus diesem Dialog ein Projekt entstanden ist.
Wie oft passiert es Ihnen denn, dass aus sowas gar nichts entsteht? Also, dass Sie träumen zum Glück, und nichts wird dabei, kommt dabei raus?
Zum Glück für meine Firma nicht so häufig. Weil Sie müssen ja immer überlegen, wenn Sie sowas machen und angehen, ist das ein sehr langer Zeitraum. Also, um mal bei Feinde zu sprechen, wir sind jetzt am 3. Januar 2021. Wir haben 2019 mit dem Projekt begonnen. Das heißt, die reden immer über Jahre, die es dauert, sowas zu entwickeln, sowas herzustellen und am Ende des Tages dann natürlich auch dem Zuschauer über einen TV-Sender, über einen Streamer oder über das Kino dann heranzubringen. Das heißt, sie brauchen viel Zeit. Zu diesem großen Zeitraum kommt eine Menge von Menschen dazu, die sie auch zu so einem Projekt natürlich brauchen. Und das wiederum kostet dann am Ende des Tages auch Geld. Das heißt, wir bemühen uns schon sehr in der Umsetzung der Ideen, die wir haben, darauf zu achten, auch sich früh genug Gedanken zu machen, kann das jemanden interessieren? Und wenn ja, wer ist das?
Lassen Sie uns mal jetzt wegkommen von Ihnen als Produzent hin zu Oliver Berben als Privatperson. Sie sind im August 71 in München geboren, könnten mitmachen beim Quiz. Ich trage einen großen Namen als Sohn einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen Iris Berben, die damals, als Sie geboren wurden, 1971, aber mit 21 Jahren noch sehr jung war, alleinerziehend und bei Weitem noch nicht so erfolgreich wie heute. Wie hat Ihre Mutter das, als Sie ganz klein waren, als alleinerziehende Schauspielerin mit Baby gemanagt, wenn sie zu einem Film drehen musste? Hat sie sie einfach mitgenommen im Körbchen?
Das ist ja nun fast 50 Jahre her. Ich versuche mich mal zu erinnern. Aber
kann ja sein, dass ihre Mutter ihnen das mal erzählt hat. Irgendwo mussten sie ja da abbleiben in der Zeit, in der ihre Mutter bei Drehs war.
Also die Menschen, die ein ähnlicher Jahrgang sind wie ich, wissen ja, dass die 70er, 60er und 70er Jahre schon noch mal ein bisschen anders waren. Und da, glaube ich, die Art und Weise, wie man das auch das Familienleben gestaltet hat, auch völlig unterschiedlich war. Das ist nie ein großes Thema gewesen, muss ich ehrlich sagen. Das war einfach ein Teil des normalen Ablaufs, so wie andere Menschen auch in Familien groß werden, wo, keine Ahnung, Firmen oder bestimmte Berufszweige vorgegeben waren, richtet man sich danach, sowohl als Elternteil als auch als Kind. Und so war das bei mir auch. Das war wirklich ein normaler Teil meines Lebens. Ich tue mir da immer so ein bisschen schwer bei diesen Fragen, weil ich bin ja nicht jetzt zweimal auf die Welt gekommen und habe es einmal mit und einmal ohne erlebt. Für mich ist diese ganze Form, wie ich groß geworden bin, wie ich in die Schule gegangen bin und studiert habe, in meiner Sicht sehr normal verlaufen. Ich hatte eine sehr schöne Jugend und Kindheit. Ich bin relativ früh weggegangen. Ich bin mit 16 schon nach Berlin gegangen und habe dann da nach meinem Abitur das Studieren angefangen. Aber für mich war das immer ein extrem, aus meiner Sicht, normales Leben. Jetzt, wenn ich so zurückblicke, war schon ein bisschen verrückt, aber das ist ja auch gut so.
Also es war normal für Sie, die eigene Mutter im Fernsehen zu sehen als Kind?
Naja, logisch. Ich habe es ja nie anders erlebt.
Haben Sie schon Filmluft geschnuppert? Das heißt, waren Sie als Kind auch schon mit am Set?
Ich war sicherlich auch einige Male am Set, ja. Das war jetzt nichts, was mich so wahnsinnig begeistert hat, muss ich sagen, auch später nicht. Auch selbst als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, hat mich nie die direkte Arbeit vor der Kamera oder so gereizt. Im Gegenteil, ich hatte da immer viel zu großen Respekt, wahrscheinlich genau deshalb, weil ich es so mitbekommen habe, auch wie schwer es ist und durch welche Phasen sie da auch gehen als Schauspieler und Schauspielerin in all den Zeiten, in denen sie nicht beschäftigt sind, in all den kritischen Selbsthinterfragungen, die sie haben, wenn sie grundsätzlich immer davon abhängig sind, ob jemand anders zu ihnen kommt, um sie zu besetzen, um sie für einen Teil eines größeren Ganzen, eines Films, einer Serie dazuzunehmen. Sowas ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine sehr schwere Arbeit auch. Und das habe ich natürlich relativ früh mitbekommen. Und insofern habe ich bis heute da einen viel zu großen Respekt davor, als jemals zu glauben, auch nur in die Nähe davon zu gehen. Insofern stand es für mich nie zur Debatte. Und was mich aber immer sehr interessiert hat, auch in den anderen Bereichen, war eben zu forschen und nachzudenken, wie man Träume und völlig wahnsinnige Vorstellungen, die man hat, wie man die in Realität umsetzen kann. Und das war sowohl im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik, was ich studiert habe, wie auch im Bereich von Filmherstellung, nicht so wahnsinnig unterschiedlich, wenn man sich das überlegt.
Dieses Träumerische, hatten Sie das schon als Kind?
Ja, doch. Das habe ich schon immer gerne. Ich habe schon immer sehr gerne und viel geträumt. Ich habe auch sehr viel mich immer sehr selbstständig und alleine beschäftigt. Ich habe nicht immer viele Menschen um mich gebraucht, um mich zu beschäftigen. Ich habe mich auch nie gelangweilt. Ich kann den Begriff Langeweile überhaupt nichts abempfinden. Ich verstehe nicht ganz, habe es auch als Kind nicht verstanden, wie man sich langweilen kann. Weil ich zumindest immer das Gefühl hatte, dass es immer irgendwas gibt. Und wenn es nur die eigenen Gedanken sind, mit denen man sich beschäftigen kann. Das mag aber auch rückblickend anders sein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich als kleiner Mensch mir auch 100-mal gedacht habe, oh Gott, ist das langweilig, ich will was anderes machen. Ich glaube, das ist sehr von heute nach rückwärts gedacht.
Jetzt haben Sie gesagt, ich hatte eine richtig schöne Kindheit. Sie sind außer Ihrer Mutter großgezogen worden von Gabriel Levy, mit dem Ihre Mutter über viele, viele Jahre liiert wäre. Der wurde für Sie zum Herzensvater. Hatten Ihre Mutter und Gabriel Levy sehr unterschiedliche Erziehungsstile oder waren die sich da relativ einig?
Nö, die waren sich einig und es war auch so, dass ich das gar nicht bewusst mitbekommen habe, dass das nicht eine Einheit wäre. Weil ich bin ja, seit ich irgendwie 2,5 Jahre alt war, in der Situation groß geworden. Insofern war das für mich nie was anderes. Der erste Bruch, der bei mir kam, war, als ich aufs Internat gekommen bin. Da merken sie dann, dass die Welt doch nicht so aus Zuckerguss ist, wie man das so in dem schönen Umfeld einer Geborgenheit, einer Familie mitbekommt. War aber sehr nützlich, kann ich sagen, im Nachhinein. Ich habe eine sehr schöne und für mich positive Zeit im Internat verbracht, aber es ist nicht ganz ohne, gerade als Einzelkind.
was haben Sie denn im Internat, als Sie dann als Jugendlicher dahingegangen sind, für sich gelernt, wo Sie gesagt haben, hoch, das hat mich echt erstaunt, dass es ganz anders ist als zu Hause?
Also ich glaube, das Beste, was ich dort gelernt habe, bei Weitem war, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die man nicht mag. Das ist ja natürlich als Einzelkind nicht ganz so schwierig, weil man ist eben das einzige Kind. Und wenn man irgendwie in der Schule dann Ärger hat, dann kommt man dann nach Hause und dann ist es aber wieder anders. Im Internat entkommt man dem nicht. Da sind sie ständig dieser Situation ausgesetzt und müssen sich auch damit auseinandersetzen, was ich im Nachhinein als eines der für mich wahrscheinlich besten Dinge einordnen würde, die mir passiert sind. Weil ich identifiziere die Zeit, in der ich im Internat gewesen bin, als sehr schön. Ich wollte auch dahin, zwar keine Bestrafung, wie es ja so oft immer war. Ich weiß nicht, heute ist das, glaube ich, anders, aber früher war das oft so, wenn du das nicht richtig machst, kommst du aufs Internat. Ich wollte da selber hin, weil ich gerne Geschwister gehabt hätte und die hatte ich aber nicht. Und insofern kam mir das wahrscheinlich am nächsten, dass ich sage, naja, da sind dann ja ganz viele auch. Hab das nicht ganz bis zu Ende gedacht, weil das ist nicht immer ganz lustig. Aber
da sind ja auch viele, die man da nicht mag. Aber
so ist es. Aber nochmal, ich muss wirklich sagen, das ist im Nachhinein, würde ich immer noch sagen, ist das die für mich prägendste und beste Zeit gewesen, die ich hatte in meiner Jugend.
Waren Sie ein guter Schüler?
Nö. Nee, aber ich war auf jeden Fall im Internat besser, als ich in der normalen Schule war davor. Das kann ich sagen. Kurz bevor ich aufs Internat gekommen bin, hatte ich im Zwischenzeugnis, war in der 8. Klasse, glaube ich, da hatte ich zwei Sechsen und zwei Fünfen. Und alle, inklusive meiner Eltern, haben gesagt, das ist ja nicht so schlimm, du bist ja eh ein Jahr zu früh eingeschult, dann machst du halt nochmal ein Jahr. Und da war ich so gekränkt von, dass meine eigenen Eltern nicht an mich geglaubt haben, dass ich mir so einen Nachhilfekurs dann genommen habe in diesen vier Fächern und bin dann am Ende des Tages wirklich mit nur einer 5 durchgekommen. Zwar hundsmiserabel, aber immerhin habe ich das Jahr geschafft und musste es nicht wiederholen und bin dann aufs Internat gegangen. Und jetzt geht die Anekdote zu Ende. Am Ende habe ich in dem Fach, in dem ich, oder beide Fächer waren Mathe 6 und Physik 6, habe ich in den beiden Fächern mein Abitur gemacht und habe dann auch noch einen mathematischen Beruf studiert. Das war sehr lustig und hing einzig und allein an der Lehrerin, die ich hatte. Ich hatte einfach eine großartige Lehrerin im Internat, eine Mathematiklehrerin, Frau Obert, die mir das in einer so wunderbaren Art beigebracht hat, wie es die Kollegin, die ich davor hatte, auf jeden Fall nicht geschafft hat.
Es ist ja meistens so, dass es ganz oft so, dass es am Lehrer hängt.
Naja, das wissen Sie nur als Kind nicht. Als Kind denken Sie, es liegt an Ihnen, dass Sie zu blöd sind dafür. Und Sie merken dann erst, dass das eben doch damit zu tun hat, wie Sie was beigebracht bekommen. Wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt sicher auch Sachen, die einem einfach nicht liegen. Mir liegt Mathematik eigentlich sehr. Ich mochte das immer sehr. Und da hat es mich eben noch mehr gestört, dass ich anscheinend das nicht hinbekommen habe da in der Schule, in der ich davor war. Und war aber dann umso schöner, dass ich dann eine großartige Lehrerin hatte, die hat mir das übrigens so gut beigebracht, dass ich ein wahnsinnig erholsames Grundstudium in Berlin dann hatte. Ich bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren und konnte da sehr viel ausgehen und feiern, weil ich das Grundstudium nebenher machen konnte in Mathe, weil die mir das alles schon beigebracht hatte.
Großartig, wer wünscht sich
ja,
das nicht?
Ja, es war super. Ich bin ihr sehr dankbar bis heute.
Ihre Mutter ist ja selbst von mehreren Internaten geflogen, weil sie sich dort nicht einfügen wollte. Sie selbst sagen von sich, ich bin viel konservativer als meine Mutter. Inwiefern?
Na, ich bin schon mal nicht vom Internat geflogen.
Weil sie sich eher einfügen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich auch einfach nur das Richtige für mich gehabt damals. Ja, ich würde mich jetzt schon eher als konservativer betrachten. Ich mag Traditionen sehr gerne. Ich finde das sehr schön, wenn man so gewisse wiederkehrende Traditionen innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde, auch innerhalb des Arbeitens hat. Deswegen, also das betrachte ich da eher als traditionell und nicht so sehr im politischen Sinne.
Wenn Sie sagen, ich bin konservativer als meine Mutter in mancher Hinsicht, gibt es trotzdem Sachen, wo Sie sagen, da sind wir uns total ähnlich? Also Ihre Mutter, die wir auch schon im Interview hatten, hat mal gesagt, wir haben beide einen wahnsinnigen Dickschädel. Würden Sie dem ja,
das
zustimmen?
Würde ich bei, das würde ich bei ihr komplett unterschreiben.
Aber nicht bei sich selbst.
Naja, gut, vielleicht auch das. Aber nein, ich glaube schon, dass wir recht unterschiedlich sind, was es aber so produktiv macht am Ende des Tages. Und das kann schon sein, dass man dann in der Durchsetzung dessen oder der Ideen, die man dann ans Ziel bringen will, dass es da dann mit einer Dickköpfigkeit oder mit einer Sturheit dann auch mit einhergeht. Ich finde das im Übrigen auch manchmal gar nicht falsch. Ich glaube, das ist eher eine Begrifflichkeit. Ich finde es extrem gut, wenn man nachhaltig und anhaltend an Dingen festhält, um sie zu erreichen. Nicht so sehr, weil man sie nicht verändern möchte. Also ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Ich finde Veränderung extrem gut und positiv. Ich bemühe mich auch in der Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin, den ganzen Laden immer wieder zu hinterfragen und immer wieder bereits Gemachtes mit neuen Gedanken zu hinterfragen und neu aufzusetzen, weil ich glaube, wenn man das weder im Persönlichen noch im Arbeitstechnischen macht, man früher oder später scheitert. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass man Dinge immer nur kurz probiert und wenn sie dann nicht klappen, gleich das nächste angeht. Es ist also eine gesunde Mischung aus, man versucht mit starker Überzeugung auch gegen Widerstände etwas zu schaffen und versteht aber auf der anderen Seite auch, dass irgendwann eine rote Ampel zu viel da ist und man anhalten muss. Mein größter Mentor, wenn ich das so sagen kann, wo ich immer aufgeschaut habe, ist Bernd Eichinger gewesen. Und der hat zu mir, als ich 4 Jahre lang probiert habe, von Michel Houellebecq die Rechte von Le Particulier Elementarteilchen im Roman, eines der bekanntesten französischen Romane, die es in der Neuzeit gegeben hat, zu bekommen, mir sämtliche Menschen gesagt haben, vergiss das ist ein französisches Nationalheiligtum, niemals wird das nach Deutschland gehen, niemals wirst du das schaffen. Und er war der Einzige, der immer gesagt hat, bleib da dran. Und nach 4 Jahren habe ich es dann geschafft und dann kam er zu mir und hat nur einen Satz gesagt, der ist so eingraviert in meinem Kopf, der hieß, irgendwann fällt jeder Baum. Und das stimmt, das muss nicht immer gut sein, aber irgendwann fällt er. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, immer zu sehen, wann ist es das Richtige, immer wieder es zu probieren, bis es am Ende klappt. Wann ist es aber auch richtig zu sagen, nein, ich muss mich verändern. Ich muss das anders machen. Ich kann eben nicht einfach immer nur durch jede Wand durchlaufen oder über jede rote Ampel rübergehen. Irgendwann muss ich einfach einen anderen Weg suchen. Und das abzuschätzen und zu bemessen, ist die größte Schwierigkeit für mich, finde ich.
Wie kam es denn, dass Sie, obwohl Sie so begeistert für die Filmbranche ja sind und obwohl Sie so begeistert für Filmideen, die Ihnen wichtig sind, kämpfen, zunächst Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben? Wollten Sie Astronaut werden?
Ich will immer noch gerne Astronaut werden. Ich glaube, dass ich einfach irgendwann zu alt bin. Aber ich würde es immer noch gerne, wenn mir jemand die Chance geben würde, würde ich ganz ernst gemeint immer noch gerne ins All fliegen. Zum damaligen Zeitpunkt, als ich studiert habe, ist Deutschland gerade aus dem Verbund der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, ausgestiegen. Und ich hätte meine Fortsetzung entweder in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten machen müssen. Und das kam für mich damals nicht in Frage. Zeitgleich habe ich in Berlin zusammen mit meinem späteren Partner, mit dem Carlo Rola, zusammengelebt, der da schon als Regisseur gearbeitet hat. Und der hat mir in den Semesterferien oft Jobs besorgt als Fahrer oder Aufnahmeleiter beim Film. Und so habe ich dann diese beiden Welten, also neben dem Studiengang auch die Filmwelt kennengelernt.
Aber Sie kannten die doch schon von klein auf, die Filmwelt.
Da haben Sie, glaube ich, eine falsche Vorstellung davon. Das eine ist ein Beruf und das andere ist, ob man mal irgendwie mit dabei ist. Deswegen kennt man gar nichts. Sie können ja auch keine Nuklearforschung betreiben, nur weil Ihr Vater sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich, wie gesagt, wollte das auch gar nicht. Ich habe das eigentlich erst durch Carlo Rola wirklich kennengelernt und auch lieben gelernt und dann sehr stark in meiner Arbeit bei der UFA, für die ich jahrelang als Regieassistent gearbeitet habe. Und da erst kam dann die Entscheidung, dass ich aufgehört habe, nach dem Vordiplom weiterzumachen und die eigene Firma aufgemacht habe.
Sie haben mal gesagt, ich war ganz schön naiv damals, als ich diese kleine Firma gegründet habe. Warum?
Ja, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also wie gesagt, ich habe nicht gerade ein wirtschaftliches Studium hinter mir gehabt, sondern ein technisches. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert mit so einer Firma. Hatte einen Partner, den Carlo Rola, der Gott hab ihn selig, er ist leider vor ein paar Jahren verstorben, der genauso wenig Ahnung wie ich von dem Führen einer Firma hatte, aber sehr wohl eine Menge Ahnung davon, wie man gute Filme macht. Und wir haben uns einfach hingestellt und gesagt, das probieren wir jetzt selber mal. Und dann bin ich zu einer Bank hingegangen und die haben halt so gemacht, was Banken halt so machen, nämlich einem erstmal den Vogel gezeigt und dann hat man halt so irgendwie über einen wahnsinnig naiven Ausgangspunkt angefangen, sich das selber beizubringen. Ich könnte mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, mit welcher Naivität ich da dran gegangen bin, aber wahrscheinlich war es genau das, was dann funktioniert hat. Und ich muss auch dazu sagen, wir hatten speziell durch die Zusammenarbeit, die wir davor hatten bei der UFA mit den einzelnen Sendern, RTL und ZDF im Speziellen, gute Partnerschaften kreiert. Und die haben uns vertraut. Die haben uns vor allem erstmal künstlerisch vertraut. Das Wirtschaftliche, das musste sich dann ergeben. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht sehr viel Geld verdient haben in den ersten Jahren.
Wie kam es denn dazu, dass der große Bernd Eichinger Sie dann gefragt hat, ob Sie Chef der international tätigen Filmfirma Constantin werden wollen?
Naja, zunächst hat er mich das nicht gefragt. Zunächst habe ich ihn gefragt, ob er einen Film von mir verleihen möchte. Ich hab
und dann hat er gesagt, ja, schön, mache ich gerne, aber nur, wenn du Chef wirst, oder?
Nein, oh großer Gott. Zunächst mal ist das so gewesen, das hat mit der Frage, die Sie mir gestellt haben, sehr, sehr viel zu tun. Ich hatte keine große Ahnung, wie man so eine Firma führt. Und deswegen habe ich gemacht, was ich für richtig halte, mich versucht, an die Menschen zu wenden, die es können und die gut sind. Und habe mich versucht, nur mit solchen Menschen zu umgeben. Das fing bei meinem Anwalt an, der bis heute mein Anwalt ist, und endete auch bei jemandem wie Bernd Eichinger, zu dem ich eben hingegangen bin und gesagt habe, ich habe diese Idee und ich möchte daraus einen Kinofilm machen. Ich möchte aber, dass die Constantin Film den Film verleiht, weil das ist die beste Firma und die würde ich gerne haben. Und Gott sei Dank haben die das Projekt alle für so gut befunden, dass sie zugesagt haben. Und der Bernd Eichinger hat es noch ein bisschen weitergetrieben. Der hat halt dann zu mir gesagt, okay, mache ich, aber ich möchte, dass du zu uns kommst. Und dann habe ich erst gedacht, er macht Spaß oder so. Und das war aber ernst gemeint. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das das unglaublichste Angebot ist, was ich hier bekommen habe, aber ich das nicht machen kann, weil ich eine Firma habe und Angestellte, die Familien haben und die arbeiten. Ich kann die nicht alle da im Stich lassen und so. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommen wir halt zu dir. Und da hat sich dann das war 1999, hat sich die Constantin an der Movie, so hieß die Firma und heißt sie heute immer noch, hat sich damals beteiligt dran. Und so fing die Arbeit an und habe ich lange Jahre als Produzent gearbeitet für beide Firmen. 2008 bin ich Geschäftsführung geworden in der Constantin Filmproduktion in München dann. Und dann vor 3 Jahren bin ich in den Vorstand gekommen und jetzt seit Januar bin ich stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Martin Moschkowitz ist der Vorstandsvorsitzende der Firma.
Also es gibt nur noch einen Schritt höher, um das zusammenzufassen.
Nein, das ist in der Nutshell so ein bisschen das gewesen, was mir passiert ist in der Zeit.
Wie hat sich denn das Filmgeschäft in den Jahren, seit Sie bei der Constantin Film sind, verändert?
Es hat sich komplett verändert. Und
durch Netflix oder durch was?
Nein, erstmal hat es sich komplett verändert, weil es sich immer verändert hat. Viele Menschen denken, jetzt hat sich alles verändert, weil jetzt gibt es Streaming-Angebote und Digitalisierung. Wenn man ehrlich ist und in die Geschichte von Film guckt, hat sich immer eine große technische Veränderung alle 10, 20 Jahre ergeben. Immer. Das war vom Stummfilm, der Tonfilm, dann der Farbfilm, dann das Fernsehen, dann kam Video, dann kam CD, dann kam das Internet, dann kam Netflix. Es gab immer einschneidende, große technische Veränderungen, die übrigens immer dazu geführt haben, dass sich die gesamte Welt der Filmherstellung und Auswertung auch verändert hat. Es gab in der Tat stärkere und nicht so starke Beeinflussungen, aber das ganze Geschäft, was wir betreiben, lebt davon, dass es sich ständig verändert und dass man es immer wieder neu aufstellt. Und es gibt einen ganz tollen Nebeneffekt davon, nämlich zuerst steht immer die technische Veränderung. Es gibt immer eine neue Technologie, eine neue Auswertungsform und daraus folgt eine Veränderung im Kreativen. Also jede technische Veränderung führt zu einer kreativen Veränderung, einer anderen Form der Erzählung, neuen Formaten, neue Kreative, die sich in anderer Art und Weise damit beschäftigen, genauso wie wir es heute über dieses Projekt Feinde eben tun. Die Voraussetzung schafft die technische Veränderung und der Mensch, der Kreative, setzt es um in kreative Veränderung. Und das hat sich immer wieder ganz, ganz stark realisiert. Und in der Zeit, in der ich in dem Bereich tätig bin und speziell natürlich in den letzten Jahren innerhalb der Constantin-Film, hat sich alles verändert. Von der Herstellung der Filme hin von einem analogen Filmmaterial, wenn Sie sich noch erinnern, also des Celluloids hin zu komplett digitalen Kameras bis hin zur Auswertung von digitalen Filmabspielstätten in den Kinos bis zu Streaming-Services über Amazon und Netflix.
Glauben Sie denn, dass Corona da zusätzlich jetzt noch wie eine Art Brandbeschleuniger wirkt, sodass sich noch mehr in der Branche verändern wird?
Ja, ich glaube, dass die Situation, die wir durch die Pandemie haben, dazu führen wird, dass Dinge, die vorher schon absehbar gewesen sind, schneller umgesetzt werden oder
nämlich
sich einfach schneller bei den Leuten verfestigen, nämlich das Streaming. Also wenn Sie sich alleine anschauen, dass im letzten Jahr zwischen 24% und 50% Steigerung im Nutzungsverhalten der Leuten passiert ist, kann man sagen, klar, das ist passiert, weil die Leute jetzt teilweise in Lockdowns zu Hause sitzen müssen und sich nicht bewegen können. Man könnte aber auch genauso gut sagen, das ist passiert, weil es durch die Pandemie beschleunigt wurde. Es wäre sowieso so weit gekommen, es hätte nur viele Jahre mehr gedauert. Veränderung ist aber nichts Schlechtes und Veränderung ist auch nicht immer damit gleichzusetzen, ab morgen geht keiner mehr ins Kino, weil alle gucken nur noch Streaming. Es ist ein kompletter Unsinn und entspricht auch überhaupt nicht der Realität. Immer vorausgesetzt, dass die Kinos offen sind, sodass man auch reingehen kann. In einer Situation, in der sie sich nicht bewegen können, ist das natürlich anders zu betrachten. Es ist aber eine Sondersituation. Wenn sie aufhören wird, das ist keine Einschätzung, das ist eine Feststellung. Die Menschen werden ins Kino gehen, das ist keine Frage. Das können Sie auch in Hunderten von Beispielen, die in der Historie passiert sind, von Sachen, die noch sehr viel schlimmer gewesen sind als das, was wir gerade erleben, immer wieder feststellen, dass aufgrund von Einschränkungen, die die Menschen erleben mussten über lange Zeiträume, teilweise übrigens sehr viel länger als das, was wir gerade ertragen müssen, danach das explodiert ist in Lebensfreude und in Nutzung von kulturellen Angeboten. Deswegen ist die Frage, ob das sozusagen dazu führt, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen, meiner Ansicht nach unsinnig. Was allerdings passieren wird, ist, es werden Unternehmen nicht überleben. Und zwar rein wirtschaftlich. Aber das sind zwei verschiedene Dinge und die muss man auch trennen. Das eine ist, wie schafft man es, die Möglichkeit am Leben zu behalten, dass die Leute, die unbedingt wieder ins Kino gehen wollen, das danach überhaupt können, weil die Kinos da sind. Wir haben nämlich nichts davon, wenn die zwar alle ins Kino gehen wollen, aber die Hälfte der Kinos bankrott gegangen sind in dieser Zeit. Das ist die eigentliche Frage, die man sich stellen muss. Und nicht die, haben die Leute keine Lust mehr ins Kino zu gehen, weil sie nur noch Amazon und Netflix gucken. Das stimmt einfach nicht. Und wenn Sie sich die Studien angucken, sind die Menschen, die stark streamen, auch die, die stark ins Kino gehen. Es gibt also dieses oft so gewollte immer gegeneinander, existiert nicht wirklich.
Also heute Abend sollen die Leute aber erstmal Fernsehen gucken. Und zwar
hoffentlich
in der ARD und in den dritten Programmen, wo auch immer, auf jeden Fall Ferdinand von Schirers Kriminalstück Feinde. Ich drücke Ihnen die Daumen, Herr Berben, hoffe für Sie, dass dieses spannende Projekt ein Erfolg wird. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und am Ende der Sendung gibt's immer ein Geschenk für unseren Gast. Ich dachte, weil Sie so viel mit Hightech in der Filmbranche zu tun haben, schenke ich Ihnen mal was ganz Analoges. Ein Buch. Und zwar ein wunderschönes Kinderbuch, das Sie mit Ihrem Sohn gemeinsam genießen können. Ein Kinder-Weltraum-Atlas mit Pop-Up-Bildern. Da können Sohn und Vater gleichzeitig träumen.
Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte und es ist ein wirklich großartiges Geschenk. Ich freue mich sehr drauf und ich gestehe offen, dass ich es erstmal ganz alleine lesen werde.
Viel Spaß dabei und alles Gute. Geht Ihnen postwendend nach München zu.
Vielen herzlichen Dank und ein gutes Jahr für Sie.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.